Es macht so den Eindruck, als wenn schon ein bisschen der Sommer die Gemeinde eingeholt hat. Die Reihen sich schon dabei sind, sommerlich zu lichten. Und es gibt auf jeden Fall eine ganze Reihe Plätze, die frei sind heute. Schön, dass ihr da seid. Ich kenne eine Familie mit drei mittlerweile größeren Kindern, sind schon auch aus dem Haus, die ist eine adventistische Familie, die Kinder sind auch immer mit in den adventistischen Gottesdienst gegangen, drei Kinder haben sie. Der eine von denen geht auch in einer Adventgemeinde, allerdings hat er so mit sich und dem Glauben so einige Fragen, aber geht besucht regelmäßig in Adventgemeinde. Die anderen beiden Kinder gehen nicht mehr in die Adventgemeinde, brennen aber für Jesus und haben sich anderen Gemeinden angeschlossen und sind dort sehr, sehr aktiv und mit Leidenschaft für Jesus dabei. Das ist komisch für adventistische Eltern, die sich wünschen, dass ihre Kinder in der Adventgemeinde auch sind. Auf der einen Seite zu erleben, das eine Kind, was regelmäßig hingeht, hat aber eine sehr zerbrechliche Beziehung, würde ich mal sagen, oder mit vielen Fragen an Gott. Die anderen beiden, die voller Leidenschaft für Gott sind, gehen nicht mehr in die Adventgemeinde und haben sich für andere Kirchen entschieden. Das ist so das eine Bild, was ich für die Predigt heute im Kopf habe. Also das ist eine tatsächliche Familie, die ich kenne. Das andere, für einige von euch waren ja vor ein paar Wochen mit auf dem Kongress in Bochum. Wir hatten einen Sprecher mit einem schier unaussprechlichen Namen. Ich weiß nicht, ob ich ihn mal von vorne gehört habe, aber wie man, also die Buchstaben NG als einen aussprechbaren oder Namen formulieren soll. Also ich finde es sehr, sehr problematisch. Keine Ahnung. Ich weiß, dass irgendwie alle Schwierigkeiten haben, auch die, die ihn kennen, seinen Namen richtig auszusprechen. Was ich dort am Vormittag in seiner Ansprache sehr interessant fand, war unter anderem, dass er etwas auf eine neue Art und Weise darstellte, was wir ganz am Anfang mal, für die, die schon länger in der Adventgemeinde sind, die erste Net-Evangelisation war 1996. Da gab es damals, also es war so eine Satellitenübertragungsevangelisation, da gab es so einen Vortrag und einer dieser Vorträge, den habe ich noch ganz in Erinnerung, da wurde so gezeigt, die verschiedenen Stufen der Glaubenserkenntnis und wie also immer mehr, also erstmal alles da war im christlichen Glauben, dann ist das verschütt gegangen und dann haben so nach und nach einzelne Leute und Reformatoren wieder alles ins Licht gerückt und am Ende der ganzen Kette stand dann die Adventgemeinde. Wir haben dann das letzte Licht, was wir zu verkünden haben. Und es kam für mich so ein bisschen so rüber, dass der Bruder sagte, wir sind die Wahren, einzig Wahren. Ich habe damit immer ein Problem mit dem einzig Wahren. Es gibt so zwei Dinge, die ich in der Adventgemeinde am Anfang kennengelernt habe, die mich bis heute und auch immer noch mehr befremden. Und ich will das mal ein bisschen allgemeiner formulieren. Eine Gruppe, die es braucht, egal welche, ob es eine christliche Gruppe ist oder was auch immer, zu sagen, also für ihre Identität, wer wir sind die einzig Richtigen und die anderen sind falsch, befindet sich auf einem Holzweg. Und es ist ganz gefährlich, wenn ich mich als einzig Wahrer darstelle und die anderen sind alle falsch. Wir werden uns das gleich angucken, was die Bibel zu genau dieser Frage sagt. Weil die Bibel hat eine ganz starke Warnung. Eine andere Geschichte, in der Adventgemeinde wird und wurde sehr viel mit einem Feindbild operiert. Da gibt es eine Kirche, die ist der Abfall schlechthin und deren Führer dieser Kirche ist der Oberste des Abfalls. Eine Gruppe, egal welcher Art, die für ihre Identifikation ein Feindbild braucht, wird niemals gesunde Früchte hervorbringen. Das funktioniert nicht. Ich bin mit Leidenschaft Adventist und ich bin Prediger der Adventgemeinde und ich bin stolz, in dieser Gemeinde zu sein. Ich brauche aber deswegen nicht, mich über andere zu erheben und ich brauche dafür keine Feindbilder. Das ist nicht gut. Paulus hat dazu etwas ganz Wichtiges gesagt. Und da möchte ich mit euch rein. Ich lade euch ein, wenn ihr eine Bibel mit habt, mit mir in den 1. Korintherbrief ins 13. Kapitel hineinzuschauen. 1. Korinther 13. Und ich möchte erstmal nur einen und den zentralen für mich und für diese Predigt entscheidenden Abschnitt herausgreifen. Das ist 1. Korinther 13 und ich lese ab Vers 8. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan. Sei es das Reden in anderen Sprachen, diese Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn, und jetzt kommt das Entscheidende, wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn jetzt sehen wir mittels eines Spiegels undeutlich, aber dann von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größten aber von diesen dreien ist die Liebe. Paulus sagt ganz deutlich, solange wir auf dieser Erde wandeln, wird unsere Erkenntnis, ob menschlich oder auch von Gott, immer Stückwerk bleiben. Wir können niemals sagen, dass wir alles begriffen haben. Und damit haben wir auch nicht das Recht, uns über andere zu stellen. Ich möchte, bevor wir da nochmal weiter drauf eingehen, auf diese Verse, uns mal so ein bisschen vor Augen führen, in welchem Kontext hinein Paulus dieses hohe Lied der Liebe, so wird es ja in vielen Bibeln überschrieben, hineingeschrieben hat. Gehen wir mal ins 12. Kapitel, ein Kapitel vorher hinein. Ich lese ab Vers 1. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Gottesbildern hingezogen, ja fortgerissen wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, Fluch über Jesus. Und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Was ist hier an diesen wenigen Versen die Situation? Nehmen wir mal den Vers 3 erstmal. Ich würde gerne es von hinten aufzäumen hier. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, Fluch über Jesus und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Offensichtlich war das schon ein Problem damals in Korinth, was es auch teilweise heute gibt, nämlich anderen, die nicht so ticken, wie ich das für richtig halte im Glauben, zu sagen, was du machst, ist vom Teufel. Du redest in anderen Sprachen, das kann nur vom Teufel sein, was du dort tust. Du glaubst nicht so, wie ich glaube, du hältst den Sabbat nicht, das kann nur vom Teufel sein. Und Paulus sagt, hey Leute, pass mal auf. Wenn jemand Jesus Christus als seinen persönlichen Herrn und Erlöser bekennt, der kann nicht vom Teufel sein. Und jemand, der Jesus nicht verflucht, steht hier, kann nicht vom Teufel sein. Wer bist du, dass du einfach sagst, weil der andere anders tickt als du im Glauben, dass du ihm gleich unterstellst, dass er vom Teufel ist? Das geht nicht, wenn er wirklich Jesus Christus als Herrn und Erlöser bekennt. Umgekehrt hat aber auch eine Warnung zu sagen, Vers 2. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörte, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen wurdet. Mit anderen Worten sagt er, Leute, ihr wart sehr religiös und sehr spirituell und ihr habt wahrscheinlich ganz ausgeflippte Sachen gemacht. Und nur weil jemand religiös oder spirituell ist, in welcher Hinsicht auch immer, weil vielleicht sogar jemand außergewöhnliche Dinge erlebt, die den normalen Erfahrungs- und Verstehenshorizont überschreiten, heißt das aber auch noch umgekehrt noch lange nicht, dass es von Gott ist. Also er grenzt in beide Richtungen ab. Nicht alles, was, also er sagt nochmal, nicht alles, was dir fremd erscheint, ist automatisch vom Teufel. Umgekehrt, nicht alles, was geistlich daherkommt, muss von Gott sein. Das entscheidende Kriterium, um das zu unterscheiden, sagt er hier zumindest im 1. Korintherbrief 12, was ist das Bekenntnis zu Jesus? Jemand, der sich zu Jesus Christus bekennt und umgekehrt formuliert, der ihn eben nicht verflucht, ja, dem können wir nicht unterstellen, dass das, was er sagt oder tut oder wie er seinen Glauben lebt, dass das vom Teufel ist. Kurzen Rückgriff auf, was wir schon gehört haben. Wir können ihm höchstens unterstellen, deine Erkenntnis ist Stückwerk, um gleichzeitig uns auch einzugestehen, auch meine Erkenntnis ist immer Stückwerk. Also, das ist ein Teil, was er sagt. Er sagt noch was ganz Entscheidendes. Wir bleiben mal im 12. Kapitel und ich lese mal von Verse 15 bis 19. Da geht es darum, dass Paulus die Gemeinde mit einem Körper vergleicht und mit vielen Gliedern. Und er sagt da Folgendes. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper? Gehört er deswegen etwa nicht zum Körper? Und wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper? Gehört es deswegen nicht zum Körper? Und wenn der ganze Körper Auge wäre, wo wäre das Gehör? Und wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihm am Leib, wie er wollte. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Auch hier, was will Paulus damit sagen? Es gibt offensichtlich, also er vergleicht nochmal die Gemeinde mit einem Körper und die Gemeindeglieder sind unterschiedliche Teile an dem Körper. Und offensichtlich gibt es Glieder, die sagen, naja, ich bin ja nur der Fuß, also gehöre ich eigentlich nicht richtig dazu. Oder ich bin nur die Hand oder ich bin nur das Auge. Was hier im Hintergrund steckt, sind zwei Dinge. Das eine ist ein Minderwertigkeitsgefühl. Ich kann ja nicht das, was die anderen können. Also gehöre ich nicht dazu. Und das zweite, das ist ganz schnell mit der Minderwertigkeit gepaart, das ist Neid. Die können was, ja, das möchte ich auch gerne, aber ich kann das nicht, ja. Und deswegen bin ich neidisch auf das, was die anderen tun. Nur, ich erlebe das, ich komme mal von einer anderen Geschichte. Ich erlebe immer wieder, dass Leute, die neu im Glauben dazukommen, sagen, naja, ihr wisst schon so viel und fühlen sich minderwertig. Du bist aber nicht minderwertiger, weil du weniger weißt im Glauben. Oder du machst ja Erfahrung mit Gott, so eine habe ich noch nie gemacht. Ich würde so gern Gottes Stimme hören, ich habe das Gefühl, ich höre Gott überhaupt nicht in meinem Leben. Deswegen bist du nicht minderwertig, weil du vielleicht nicht diese Glaubenserfahrung machst wie jemand anders in der Gemeinde. Und du brauchst auch nicht neidisch zu sein auf den anderen, weil Gott hat erstmal deinen Platz und es gibt auch noch andere Stellen, gerade im 1. Korintherbrief, die sagen, streb einfach nach, dass du wächst im Glauben und dass Gott dir auch neue Türen öffnet. Also das eine Problem, was es offensichtlich im Kontext unseres Kernbibeltextes gab, war ein Minderwertigkeitsgefühl einiger Gemeindeglieder, weil sie nicht so weit waren wie die anderen, weil sie manches nicht konnten wie die anderen und manches nicht wussten, verbunden mit Neid. Es gab aber auch noch eine andere Geschichte, was das Problem war. Und da sind wir bei meiner Eingangs, ganz am Anfang, was ich erzählt habe. Ich lese mal Vers 20 und 21. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Nun aber sind zwar viele Glieder ein Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und weder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Das ist wieder die andere Seite. Da gibt es die Leute, das sind so die geistlichen Überflieger. Ich habe die Bibel studiert, ich kann alles, ich weiß alles. Ja. Ich habe alle möglichen von Erkenntnissen und Weissagungen. Ich kann in Sprachen reden und ich bin der Tolle und ihr seid alle geistig minder bemittelt. Das ist Überheblichkeit. Wir haben also wieder zwei Sachen, also die gegeneinander stehen. Paulus sagt, ihr sollt euch nicht minderwertig fühlen, weil ihr vielleicht das nicht könnt oder nicht wisst, oder diese Erfahrung nicht habt, die anderen haben. Umgekehrt, die Leute, die schon weit fortgeschritten sind im Glauben, die haben nicht das Recht, sich über andere zu erheben und ihnen zu sagen, was bist denn du für einer? Ja? Hast du überhaupt nicht richtig den Heiligen Geist, weil du tickst ja gar nicht wie ich. Ja, also komm mal, ja. Was willst du überhaupt von mir? Interessant, ja. Und Paulus setzt noch einen drauf. Wenn wir ins dritte Kapitel hineinschauen, gibt es noch ein Problem in Korinth. Also auch, wir bleiben im 1. Korintherbrief und gehen ins dritte Kapitel. Ich lese ab Vers 1. Und ich, Brüder, komme nicht zu euch und rede als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, also zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt sie auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, da seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus und der andere aber ich des Apollos, seid ihr da nicht menschlich? Was ist denn der Apollos und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Was haben wir in Korinth? Streit, Missgunst, Parteiung. Ja, also ich folge dem Paulus, darum bin ich der Richtige. Ich habe die richtige Erkenntnis. Ich folge dem Apollos, darum habe ich die richtige Erkenntnis. Und wenn wir weiterlesen, in Vers 22 steht noch, da gab es auch noch welche, die sagen, ich folge aber dem Petrus und darum bin ich der Richtige. Und Paulus sagt, seid ihr alle nicht ganz richtig? Ja, das sind alles nur Lehrer, die euch versucht haben, zu Jesus zu führen, und er ist das Entscheidende. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst wird, wenn wir diese Sachen jetzt angeschaut haben. Die Gemeinde Korinth, wenn ihr die so im Überblick habt, ist eine Gemeinde, die voll Heiligen Geistes ist, in der alle geistlichen Gaben präsent sind. Da wird für Leute gebetet, die werden geheilt. Da gibt es welche, die prophetische Worte haben, Weissagung, da ist von Sprachenrede und Auslegung der Sprachenrede, wird uns erzählt und berichtet. Paulus sagt sogar im Einleitung, also am Anfang seines Schreibens, bei euch sind alle geistlichen Gaben nur vorhanden. Man kann den Heiligen Geist haben in seiner ganzen Fülle und trotzdem kann es im Zwischenmenschlichen völlig drunter und drüber gehen. Unter der Führung des Heiligen Geistes zu stehen, heißt nicht, dass ich in manchen Bereichen meines Lebens Gott einfach ausspare und es laufen Sachen schief. Und im Zwischenmenschlichen lief es in dieser Gemeinde richtig chaotisch. Trotz der Fülle der geistlichen Gaben, der Taufe im Heiligen Geist, um es mal so zu formulieren. Und wenn wir das auch noch mal ein bisschen auf uns runterholen, und ich provoziere einfach mal, zu glauben, dass wir die einzig wahre Kirche sind und dass andere, die den Sabbat nicht halten, keine Christen sind, ist aus meiner Sicht, wenn ich mir das hier anschaue, eine ungeheure Vermessenheit. Gerade wenn ihr mit denen Kontakt habt und sie mal kennenlernt und mit ihnen redet, so viel Hingabe, die ich bei Menschen kenne, die nicht in der Adventgemeinde sind, die in anderen christlichen Kirchen sind, ich würde mir nicht erlauben, mich zu überheben und zu sagen, die sind nicht von Gott. Und ich erlebe leider immer wieder, dass wir sagen, der hält den Sabbat nicht, also kann er nicht richtig sein, kann er nicht die Erkenntnis von Gott haben. Wenn wir sehen, man kann den Heiligen Geist haben, 1. Korintherbrief und 2. auch, ja, und trotzdem in vielen Punkten völlig daneben liegen. Wie komme ich raus aus dieser Falle? Jetzt kommen wir zu unserem zentralen Bibeltext zurück, 1. Korinther 13. Ich lese nochmal ab Vers 8. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan. Sei es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise. Und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das stückweise weggetan werden. Als ich wie ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Paulus sagt, als eine der ersten Sachen, werde dir bewusst, solange Jesus nicht wiedergekommen ist, Und wenn du noch so viel prophetische Eindrücke hast und noch so viel Weissagung, noch so viel Erkenntnis und noch so viel Bibelstudium und noch in einer guten Kirche bist, wo eine gesunde Lehre ist, deine Erkenntnis wird immer stückweise bleiben. Und ich wünsche mir, dass ihr das vielleicht auch für euch erlebt. Ich erzähle ja mal wieder, dass ich Tagebuch schreibe und ich bin auch dabei, dass ich auch meine alten Aufzeichnungen auch immer wieder lese. Und wenn ich so zurückschaue, da gab es Phasen in meinem Leben, wo ich dachte, wow, toll, ja, was ich hier alles von Gott erkannt habe. Wenn ich mir das aus heutigem Licht anschaue, denke ich bei manchen Sachen, aua, Armin. Und sehe es heute ganz anders. Und im Moment denke ich so, mal schauen, wenn ich in 5 Jahren zurücklese auf mein Tagebuch heute, vielleicht sage ich dann auch, aua, Armin, in manchen Punkten. Was hast du damals gedacht? Gott liebt und begleitet uns immer da, wo wir gerade sind. Aber wir sind, solange Jesus wiederkommt, niemals perfekt. Das ist sich bewusst zu machen. Vielleicht ist das noch so ein bisschen komisch, wenn da steht, jetzt schauen wir undeutlich wie an einem Spiegel. Also in meinen Spiegel, wenn ich reinschaue, sehe ich mich gestochen scharf, außer ich habe die Brille nicht auf. Dann ist es schon ein bisschen schwierig. Das ist übrigens manchmal schwierig, wenn man kurzsichtig ist und braucht, muss mal die Brille abnehmen und sich dann im Spiegel sieht, sich aber unscharf. Also ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht, als Brillenträger ist nicht immer so ganz einfach. Damals waren Spiegel ein bisschen anders. Dies waren blank polierte Metallplatten. Da sieht man sich nicht so deutlich drin, sondern eher undeutlich. Das ist das eine, was Paulus hier sagt. Erkenne, dass alles, was du hast, stückweise ist. Wie gehe ich jetzt damit um? Mit Leuten, wo ich denke, ob innerhalb oder außerhalb der Gemeinde, da laufen Dinge nicht so, wie ich es für richtig halte. Am nächsten geht es noch, wenn es die eigenen Kinder sind. Aber es können auch gute Freunde sein und es kann auch jemand in der Gemeinde sein. Paulus sagt, es gibt 3 Dinge, die hier entscheidend sind, wie ich damit umgehen soll. Und dazu hat er 3 Schlagworte. Glauben, hoffen, lieben. Wenn ich das so richtig verstehe, dann sage ich, wenn ich sage, ich glaube und vertraue darauf, dass Gott mit mir ist, solange ich mich zu ihm bekenne und er mich führt. Das Gleiche glaube ich aber auch für dich. Auch wenn du anders tickst oder jemand in einer anderen Kirche anders tickt als ich, solange er sich zu Jesus Christus bekennt, glaube ich, dass Gott auch ihn führt oder sie führt. Hoffen in diesem Zusammenhang. Ich formuliere es erstmal ganz negativ. Wir neigen, auch ich habe mich immer wieder dabei ertappt, dazu, wenn uns was nicht gefällt, dass wir, also so manche Charaktere, besonders die vielleicht so ein bisschen, ich bin eher cholerischer Typ, dass man dann so ein bisschen anfängt, unruhiger zu werden, vielleicht auch aggressiver in der Stimme, ja, und vielleicht auch etwas weniger liebevoll dem anderen zu vermitteln versucht, dass er falsch ist, um es mal noch nett zu formulieren. Hoffen heißt in diesem Fall, als nächster Schritt nach Glauben, wenn du mit Gott gehst, dann hoffe ich darauf, dass er dich auf dem richtigen Weg führt und dass du ans Ziel kommst. Genauso wie ich das für mich hoffe, solange du an Gott festhältst und selbst wenn du sogar loslässt, aber dass Gott alles tun wird, um dich auf den richtigen Weg zu bringen. Das heißt, ich versuche nicht, den anderen durch Gewalt, ob verbal oder nonverbal, dahin zu bringen, dass er doch endlich zur Erkenntnis kommt, sondern durch Hoffnung, die auf Gott hofft und sein Wirken. Und das Ganze mündet in die Liebe. Und ich habe für mich in dieser Woche festgestellt, dass das die größte Herausforderung ist. Es gibt einen Punkt, ich werde mal ganz persönlich, wo ich Gott gesagt habe, ich möchte gerne vorwärts kommen im Geistlichen. Und ich habe immer gedacht, ich bete das schon seit Jahren und ich bin da noch nicht weiter. Und dann habe ich Gott gesagt, woran liegt es? Warum komme ich nicht vorwärts? Und ich habe von Gott sofort eine Antwort bekommen, die lautet, es liegt an deinem blinden Fleck. Da habe ich gesagt, na toll, Gott. Blinde Flecke haben an sich die Eigenschaft, dass sie blinde Flecke sind. Also, dass ich nicht wahrnehme, was es ist. Und ich habe gesagt, es gibt nur eine Chance. Du musst mir sagen, was mein blinder Fleck ist. Und Gott hat mir meinen blinden Fleck genannt und ich habe sofort gemerkt, dass es echt ist, weil es mich tief im Herz getroffen hat. Ich werde das nicht im Detail sagen, ich sage euch aber gleich was dazu noch, weil es gab noch einen zweiten Punkt und das hat diese Woche stattgefunden, als ich nochmal darüber gebetet habe, dass Gott mir ja noch einen zweiten blinden Fleck offenbart hat. Und ich war danach ganz beschämt, weil ich festgestellt habe, dass meine Einstellung zu Menschen, die anders sind als ich, nicht die positivste war. Und das war mir nicht bewusst, dass ich innerlich immer wieder auch eine negative Einstellung hatte bisher zu Menschen, die ganz anders ticken als ich. Mir kam so mal ein ganz banales Beispiel, wir haben ein paar sehr schöne Tage Urlaub jetzt gehabt miteinander, wir haben den Harz unsicher gemacht oder sicher, wie auch immer. Auf einer Straße kam uns ein junger Erwachsener gegen, also wirklich überall den ganzen Mund voller Piercings, irgendwelche solche Schlappi-Kleidung, Zigarette und so kam er da an uns vorbei. Und ich dachte nur, so denkt Jesus nicht. Und das ist auch nicht gut. Wie will ich Menschen erreichen? Und wie möchte ich im Glauben weiterkommen, wenn mein Herz so ist, Menschen gegenüber, die anders ticken? Die ihren Glauben anders leben, die in eine andere Kirche geben, die den Sabbat nicht halten oder auch hier in der Gemeinde, ja, die mit dem Sabbat anders feiern als ich, die mit ihrer Ernährung anders umgehen als ich oder was auch immer ihr nehmen wollt. Es funktioniert nicht. Gott wendet niemals Gewalt an, nie, um diese Menschen zu gewinnen oder auch um mich. Es hat mich ganz beschämt, dass ich festgestellt habe, mit diesem Unrat in meinem Herzen, dass Gott mich trotzdem liebt und geführt hat bis heute hierher. Gott versucht uns durch Folgendes zu gewinnen, das ist der letzte Bibeltext. Die Liebe, so beschreibt er es, ist geduldig, sie ist gütig, sie ist nicht neidisch und sie bläht sich auch nicht auf, sie überhebt sich nicht gegen andere. Jetzt antwortet er auf alles, was er vorher geschrieben hat über die Korinther. Ja. Sie benimmt sich auch nicht unanständig und sie sucht nicht ihren Vorteil und sie lässt sich auch nicht erbittern. Das ist vielleicht ganz schön schwierig, ja, nicht bitter zu werden. Und sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit. Ha, hat's dich erwischt, habe ich dir auch gleich gesagt. Ja, wenn du den Weg gehst, kann nur schief laufen. Sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Ich wünsche mir im Umgang mit uns und auch mit anderen Christen und auch allen anderen Menschen ganz viel Demut. Unsere Erkenntnis ist immer Stückwerk. Und vielleicht ist es ja gerade unser größter blinder Fleck, wie wir über andere denken. Ich wünsche mir, dass ihr vielleicht auch mal die Frage stellt und sagt, Gott, was ist eigentlich mein blinder Fleck? Warum ich im Glauben nicht vorwärts komme oder manches so läuft, wie es läuft. Ich bin Gott sehr dankbar gewesen, dass es mir offenbart hat. Und ich habe auch gemerkt, dass es echt war, weil es mich ganz tief im Herzen getroffen hat, dass ich Gottes Stimme richtig verstanden habe. Und ich wünsche mir, dass wir genau das tun, was Paulus hier sagt. Statt dass wir jemand, der anders denkt, irgendwie drängen wollen mit Gewalt oder sonst irgendwas, verbal oder nonverbal oder durch Verachtung, durch Herabschauen und Herabwürdigen, in Anführungsstrichen dahin zu gewinnen, dass er das wird, was wir von ihm wollen. Dass wir glauben, dass es einen Gott gibt, der mich führt und auch dich führt. Dass wir hoffen und vertrauen, dass wenn du auch anders auf dem Weg bist als ich, dass Gott mit dir genauso ist, wie er mit mir ist. Und besonders, wenn du dann plötzlich erkennst, was dein blinder Fleck ist und dass Gott dich trotzdem geliebt und geführt hat bis hierher. und dass du mehr und mehr liebst wie er. Dazu gibt es aus meiner Sicht keine Alternative. Amen.